So, nach den 4 vollen Tagen, natürlich jetzt schon auch reichlich Gelegenheit gehabt, mit euch, auch mit den meisten von euch jedenfalls, ein bisschen zu sprechen und zu hören, was so passiert. Und sicher, auf der einen Ebene ist das alles sehr individuell und auch persönlich, aber es sind auch viele Dinge, die wo sehr viele mit ringen oder gemeinsame Problemchen haben. Vor allen Dingen natürlich hat es oft dazu zu tun mit dem gewünschten Fortschritt in der Meditation, was man sich vorstellt, was da am Ende dabei herauskommt. Und nicht nur am Ende, sondern ich möchte auch, dass zwischendurch was dabei herauskommt. Nicht erst am letzten Tag. Und ja, wir sind mittendrin, ne? Es ist jetzt noch nicht ganz zu Ende. Und die auf die Blockaden und Widerstände und so weiter und scheinbar unüberwindbaren Hindernisse, die werden uns manchmal dann eben erst so im Laufe des Retreats klar oder klarer. Und manchmal merken wir dann, dass wir selbst da sehr beteiligt waren, ne, die Hindernisse eben zu etablieren, dass es nicht nur Dinge sind, die vielleicht wir bereits mitgebracht haben. Sicher zum Beispiel, oft ist es so, wenn Menschen bis zum letzten Tag vor dem Retreat voll im Anschlag im Berufsstress gestanden haben, dann hat man schon sein Paket mitgebracht für die ersten Tage. Ne? Oft so in die Erschöpfung fällt und dieses Hemmnis der Trübheit und Starrheit des Geistes sich einstellt. Oder andere, so fast komatöse Zustände können einen hier erfassen und durchaus auch sehr beunruhigen. Ne? Was war das denn? Wo hat mich das denn jetzt hingepackt? Aber wir sind dran, ne? Wir praktizieren weiter Meditation. Vor einiger Zeit habe ich noch eine andere Postkarte mal bekommen, die hatte so eine Buddha-Figur vorne drauf und unten drunter stand der kleine Ausspruch: Meditation ist immer noch besser als einfach nur da sitzen und gar nichts tun. Das fand ich wunderbar, wunderbare Postkarte. Aber es kommt ganz drauf an. Ne? Vielleicht ist manchmal einfach nur rumsitzen und gar nichts tun besser als Meditation. Es kommt ganz drauf an, was man macht in der Meditation. Und manchmal ist er in der Meditation so beschäftigt und so zugange und allen möglichen Strategien und ne, hin und her und vor und zurück. Auf eine feine Art natürlich, meditative Art, klar. Und merkt gar nicht, was man da tut. Ne? Dass man durch diese innere Bewegtheit auch, die natürlich im Geist dann entstehen kann, während wir hier sitzen und unseren Geist betrachten, dass wir dann die Sache eher für uns schwieriger machen. Wie wäre es dann einfach mal, wenn wir dann einfach den Geist in Ruhe ließen, ne? Und gar nichts täten? Ich erinnere mich an ein Winterretreat in dem Kloster Amaravati in England. Vor längerer Zeit war das schon. Da, es wurde von Ajahn Sumedho geleitet. Da hatte er beobachtet, dass viele Leute sich so im Verlauf, das sind 3-Monats-Retreat, ne? Das haben wir jetzt, das steht uns jetzt bevor, das geht jetzt in ein paar Tagen hier auch los. Das hat sich irgendwie so eingebürgert hier im Westen als im Alljahresrhythmus. Ne? Die ersten 3 Monate sind Winterretreat, da zieht sich die Gemeinschaft zurück. Es geht also schon bis auf die 80er Jahre zurück. In England ist das begonnen worden und jetzt auch hier. Und da war eben einmal so ein Winterretreat, wo er wohl festgestellt hat, eben auch als Lehrer, dass die Leute sich mehr und mehr verknoteten in ihrer Praxis und irgendwie es gar nicht so aussah oder den Anschein hatte, dass sie irgendwie davon profitierten. Es wurde immer irgendwie verkrampfter und verbissener und frustrierender und so weiter und so fort. Und irgendwann hatte er dann die blendende Idee der gesamten Gemeinschaft vorzuschlagen, so, jetzt hört einfach mal auf zu meditieren. Hört mal auf mit all dem. Ne? Den gesamten methodischen Ansätzen und so weiter. Was immer ihr gerade macht, hört jetzt einfach mal auf. Aber immer noch kommen, ne? Die sagen immer noch, die Meditationszeiten waren immer noch angesetzt. Sich immer noch dahinsetzen. Aber aufhören zu meditieren. Und das war irgendwie ein sehr interessanter Schachzug. Das hat bei einigen Leuten sehr interessante Ergebnisse herbeigeführt, ne? Dass sie dann irgendwie ist ihnen dann, glaube ich, bewusst geworden, was sie da eigentlich gemacht haben die ganze Zeit. Ne? Warum eigentlich die Schwierigkeiten, die Blockaden, so weit, die sie erlebt haben, warum die eigentlich zustande gekommen waren. Dass sie da wohl sehr wohl ihre Hand mit im Spiel hatten. Und dann einfach nur erstmal, für viele war es eine regelrechte Erlösung. Ne? Einfach nur da sitzen, ach, nicht meditieren. Aber natürlich wach sein. Die Aufforderung war, natürlich anwesend zu sein, nicht einfach zu dösen, zu schlafen natürlich, das ist klar, sondern da sein, anwesend sein und dann einfach, ne, ohne zu meditieren, zu registrieren, was da passiert. Und das war sehr aufschlussreich. Das könnte ja vielleicht die eine oder der andere hier auch mal probieren, ne? Ab heute. Wenn ihr das Gefühl habt oder gehabt habt bis jetzt, dass irgendwie ihr nur mit dem Kopf gegen die Wand gerannt seid, dann hört doch einfach mal auf. Ne? Und seid aber hier, kommt zu den Meetings, zu den Treffen und schaut einfach, was dann passiert, was ist dann in eurem Herzen los, was ist dann in eurem Geist los, ne? Wie ist dann die Beziehung, die ihr habt, auch zu eurer Erfahrung. Könnte durchaus sehr aufschlussreich sein, oder? Aber das ist jetzt kein Muss. Ich sage einfach nur, ne? Es ist durchaus erlaubt, ich gebe euch also offiziell Erlaubnis, das zu tun. Noch ein Vorschlag mehr. Ne? Aber dieser Vorschlag könnte eventuell für einige recht erlösend sein. Ne? Einfach so diese ganze, vielleicht auch die Unsicherheit, den Zweifel und die man hat, was mache ich als nächstes und so. Ne? Man ist manchmal vor lauter Strategien und Vorgehensweisen sieht man nicht mehr das Eigentliche. Man sieht nicht mehr den eigenen Geist, man sieht nicht mehr und erkennt nicht mehr überhaupt Dukkha, ne? Man erkennt es nicht an, die Unbefriedigtheit und wo sie herkommt und die Ursachen liegen. Man ist einfach verstrickt und müht sich ab und wundert sich, ne, warum keine Ergebnisse dabei rauskommen. Also das einfach mal so vorweg heute Abend. Ich habe eigentlich was ganz anderes geplant und das möchte ich auch gerne noch machen. Und zwar mindestens einmal im Retreat würde ich gerne den Buddha selbst zu Wort kommen lassen in Form einer Lehrrede und eben auch eine Lehrrede, die nicht irgendwie abgehoben und so abstrakt dann im Raum schwebt, sondern die durchaus auch direkt Bezug hat zu dem, was wir hier machen. Und da gibt es eben zwei, die in Frage kommen. Eine ist eben die erste Lehrrede, die der Buddha gegeben hat, über die vier edlen Wahrheiten. Und ich habe jetzt zwar nicht explizit über die vier edlen Wahrheiten gesprochen, im strukturellen Sinne A, B, C, D, erste, zweite, dritte, vierte, aber ich denke vor allem die das ein bisschen kennen, bemerken natürlich, dass es in dem, was ich sage, mit drin ist, ne? Wenn ich auf Dinge, Hinweise wie zum Beispiel, bemerkt ihr, wo euch der Schuh drückt, was euch plagt? Bemerkt ihr, was die Bedingungen dafür sind, die Entstehungsursachen dafür? Könnt ihr das in euch beobachten, betrachten? Könnt ihr auch vielleicht manchmal erleben, ne, wie durch einen Akt des Loslassens, erstmal das Akt der Akzeptanz und dann eben des Loslassens, dann leidvolle Strukturen wenigstens temporär verschwinden. Und der Pfad, eben der achtfache Pfad, über den habe ich auch nicht eben explizit gesprochen, aber ich glaube, die meisten Elemente sind irgendwo in indirekter Form in den Vorträgen und Kontemplationen aufgetaucht. Deswegen dachte ich, die eben nicht heute Abend zu präsentieren, sondern die zweite, die zweite Lehre auch, die der Buddha gegeben hat an seine Mitasketen, seine fünf Kumpanen, die sich ja von ihm abgesondert hatten, weil sie ihn für einen Weichling hielten. Und er hat sie dann mit der ersten Lehrrede überzeugt, dass er also wirklich was sehr Tiefgründiges realisiert hatte. Und einem davon, einem seiner fünf Schüler, ging dann das sogenannte Auge des Dammer auf, also erreichte den sogenannten Stromeintritt. Was also heißt, wenn du diesem Level, diesem ersten Level des Erwachens bist, dann gibt es keinen Weg mehr zurück, dann bist du also so im Sog des Dhamma, im Sog. Es zieht dich dann quasi in Richtung Nibbana. Und man sagt eben in unserer Tradition, da brauchst du höchstens noch 7 Leben, bis dann man mit dem Programm durch ist, sozusagen. Höchstens. Und das war natürlich eine, für den Buddha eine Offenbarung, dass, eben, ja, dass er das wirklich lehren kann, was er da gesehen hat. Er hatte ja diese Zweifel gehabt, nachdem er da unter seinem Bodhibaum saß, ob das überhaupt vermittelbar ist. Was er, das ist, er hat es für natürlich eine sehr subtile Sache angesehen, gedacht, das wird niemand verstehen. Er hatte sich ja auch ziemlich abgemüht, wie ihr wisst, ne, waren diese harten Asketenjahre, Jahre, wo er sich sehr geplagt hat. Und dann aber doch durch eben bestimmte Gegebenheiten, Umstände, eben auf die, den sogenannten mittleren Weg gekommen und dann eben die vollkommene Befreiung des Herzens realisiert. Aber eben aufgrund einer Intervention von oben, vom Himmelreich. Eine Gottheit hatte sich für die leidende Menschheit eingesetzt und gesagt, kannst du nicht für diejenigen wenigstens, die so ein bisschen Staub in den Augen haben, die Lehre darlegen. Das wäre doch gut, das würde sehr hilfreich sein. Und dadurch hat sich dann eben der Buddha bewegen lassen, aus Mitgefühl eben die Lehre darzulegen. Und seine Kumpanen waren dann eigentlich die naheliegendsten ersten Testobjekte, nachdem seine beiden Lehrer schon gerade gestorben waren, kamen die in Frage und eben die erste Lehrrede war auch durchaus ein Erfolg. Und jetzt kam dann eben die zweite Lehrrede, die war einige Tage später, die sogenannte Anatta Lakkhana Sutta heißt sie. Anatta ist das Wort für Nicht-Selbst. Lakkhana heißt Zeichen, Zeichen oder Merkmal, Merkmal und Nicht-Selbst. Und in der Lehrrede ist auch sehr schön sichtbar, wie der Buddha auch so in diesen Dialogen mit seinen Schülern aktiv wird und das sehr geschickt macht. Also viele seiner Lehrreden waren ja auch so mit nicht nur seinen Schülern, auch mit irgendwelchen Fremdasketen, die ihn testen wollten oder auf die Probe stellen wollten oder die einfach wissen wollten, was er anzubieten hatte. Es ist immer so sehr häufig diese dialogische Form wiederzufinden. Und die würde ich euch gerne mal vorlesen heute Abend. Das ist also immer noch in diesem Hirschpark in der Nähe von Benares in Sarnath. Und die Lehre beginnt also, so habe ich gehört, einst weilte der Erhabene bei Benares zu Isipatana im Wildpark. Dort nun wandte sich der Erhabene an die Gruppe der 5 Mönche. Ihr Mönche, ja, o Herr, antworteten jene Mönche dem Erhabenen. Und der Buddha sprach also, die Körperlichkeit, ihr Mönche, ist nicht ich. Denn wäre, ihr Mönche, diese Körperlichkeit das Ich, würde diese Körperlichkeit nicht der Krankheit verfallen. Man könnte über die Körperlichkeit bestimmen, so möge mein Körper sein oder meine Körperlichkeit sein, so möge sie nicht sein. Weil aber, ihr Mönche, die Körperlichkeit nicht ich ist, deshalb verfällt die Körperlichkeit der Krankheit. Denn man kann nicht über sie bestimmen, nur so möge sie sein oder so möge sie nicht sein. Es geht also durch die ganzen 5 Khandas, diese 5 Daseinsgruppen durch, die auch schon erwähnt worden sind. Zweitens dann das Gefühl. Das Gefühl, ihr Mönche, ist nicht ich. Denn wäre, ihr Mönche, dieses Gefühl das Ich, würde dieses Gefühl niemals unangenehm sein. Man könnte über das Gefühl bestimmen. So möge mein Gefühl sein, nur so. Und so möge mein Gefühl nicht sein. Weil aber, ihr Mönche, das Gefühl nichtig ist, deshalb gibt es unangenehmes Gefühl, denn man kann nicht bestimmen, so möge das Gefühl sein, so möge es nicht sein. Die Wahrnehmung, ihr Mönche, ist nichtig, denn wäre, ihr Mönche, die Wahrnehmung das Ich, würde es keine unangenehme Wahrnehmung geben. Man könnte über die Wahrnehmung bestimmen. So möge meine Wahrnehmung sein, so möge sie nicht sein. Weil aber, ihr Mönche, die Wahrnehmung nicht dicht ist, deshalb gibt es unangenehme Wahrnehmung, denn man kann nicht bestimmen. Nur so möge meine Wahrnehmung sein oder so möge sie nicht sein. Dann die mentalen Gestaltungen, die Gedanken, das Denken, ihr Mönche, sind nichtig. Denn wären, ihr Mönche, die Hand, die Gestaltung, das Ich, dann würden die Gestaltungen nie übel sein. Man könnte über die Gestaltung bestimmen. So mögen meine Gestaltung oder meine Gedanken sein, nur so mögen meine Gedanken nicht sein. Weil aber, ihr Mönche, die Gestaltung oder die Gedanken nichtig sind, deshalb gibt es üble Gedanken oder Gestaltungen. Denn man kann bei ihnen nicht bestimmen. So mögen meine Gestaltungen sein, so mögen sie nicht sein. Denn das Bewusstsein, ihr Mönche, ist nicht ich. Denn wäre, ihr Mönche, das Bewusstsein das Ich, dann würde es nie unangenehmes Bewusstsein geben. Man könnte über das Bewusstsein ebenfalls bestimmen. So möge mein Bewusstsein sein und so möge mein Bewusstsein nicht sein. Weil aber, ihr Mönche, auch das Bewusstsein nichtig ist, deshalb gibt es Bewusstsein von Unangenehmen. Denn man kann nicht bestimmen, so möge mein Bewusstsein sein, so möge es nicht sein. Was meint ihr, Mönche? Ist die Körperlichkeit unvergänglich oder vergänglich? Vergänglich, o Herr. Was aber vergänglich ist, ist das leidig oder ist das freudig? Leidig, o Herr. Was nun vergänglich, leidig, wandelbar ist, kann man dies mit Recht so ansehen, dies ist meins, das bin ich, das ist mein Selbst, das habe ich unter Kontrolle, das kann ich bestimmen, das funktioniert genauso, wie ich das möchte. Gewiss nicht, o Herr. Sind also Gefühl, Wahrnehmung, mentale Gestaltung, Bewusstsein unvergänglich oder vergänglich? Vergänglich, o Herr. Was aber vergänglich ist, ist das leidig oder freudig? Leidig, o Herr. Was nun vergänglich, leidig, wandelbar ist, kann man dies mit Recht so ansehen. Dies ist meins, oh, dies ist mein, das bin ich, das ist mein Selbst, das habe ich unter Kontrolle, das kann ich bestimmen, das funktioniert so, wie ich möchte. Gewiss nicht, o Herr. Daher, o Mönche, was es irgend an Körperlichkeit gibt, an Gefühl, an Wahrnehmung, an Gestaltung, an Bewusstsein, sei es vergangen, zukünftig oder gegenwärtig, eigenes oder fremdes, grobes oder feines, gewöhnliches oder edles, fernes oder nahes, von jeder Körperlichkeit, jedem Gefühl, jeder Wahrnehmung, allen Handlungen, allen Gestaltungen, jedem Bewusstsein gilt, dies ist nicht mein, das bin ich nicht. Das ist nicht mein Selbst. Das kann ich nicht kontrollieren. Darüber kann ich nicht bestimmen. Es funktioniert nicht so, wie ich möchte. So hat man dies der Wirklichkeit gemäß mit rechter Weisheit zu betrachten. So erkennend, Mönche, wendet sich der erfahrene, edle Jünger von der Körperlichkeit ab. Er wendet sich ab vom Gefühl. Er wendet sich ab von der Wahrnehmung. Er wendet sich ab von den Gestaltungen. Er wendet sich ab vom Bewusstsein. Also, Abwendung ist gemeint, er hört auf, sich zu identifizieren. Oder er wendet sich ab von Vorstellung eines Selbst oder Ego. Abgewandt wird er entreizt. Entreizt wird er befreit. Im Befreiten ist die Erkenntnis, befreit bin ich. Versiegt ist die Geburt, vollendet der heilige Wandel. Getan das Werk. Nichts weiteres mehr nach diesem hier. So erkennt er. Dies sprach der Erhabene, beglückt freute sich die Gruppe der fünf Mönche über das Wort des Erhabenen. Während aber diese Erklärung gesprochen wurde, löste sich bei der Gruppe der fünf Mönche das Herz ohne Anhaften von den Trieben und nun gab es sechs Heilige in der Welt. Also, das ist eben eine dieser Lehrreden, wo unmittelbar der Groschen fällt. Ja, hier zum Schluss eben, wie der Buddha eben sagt, der erfahrene Jünger wendet sich ab. Also diese Abwendung, damit ist also, denke ich mal, natürlich eine Abwendung basierend auf Einsicht, auf Verstehen, nicht einfach aufgrund, okay, der Buddha hat es gesagt, ich wende mich ab, sondern aufgrund von tiefem Verständnis, ne? Weil man bemerkt hat, dass also jegliche Identifikation eben mit diesen fünf Kanda, die heißen auch die fünf Gruppen des Anhaftens oder eine davon, oder zwei oder drei, dass es eben in Schwierigkeiten führt und zu Leid führt. Und dass diese Erkenntnis, wenn sie wirklich durchgesackt ist, führt eben dazu, dass man sich nicht mehr an diesen fünf Gruppen festhält. Die sind zwar noch da, die können voll und gut funktionieren in der Welt. Wir haben immer noch Körper, wir haben immer noch Gefühle und Wahrnehmung, Erinnerung, mentale Vorgänge und Bewusstsein. Aber der Klebstoff ist nicht mehr da. Die kleben nicht mehr an. Das Herz ist frei. Und daneben, hier steht dann abgewandt, wird er entreizt. Mit Entreizung ist eigentlich gemeint, die Loslösung, das Schwinden. In dem vierten Weiden ist es dann das Niroda, das Schwinden oder Enden der Leitstrukturen. Oder man könnte auch sagen, Leidenschaftslosigkeit. Das ist das schöne Wörtchen Viraga auf Pali. Sagen wir gerne, das ist das Gegenteil zu Viagra. Viraga ist Leidenschaftslosigkeit. Und Viagra bedeutet was anderes. Das könnt ihr euch gut merken, bestimmt. Nicht verwechseln. Und entreizt wird er befreit. Und dem Befreiten ist die Erkenntnis, befreit bin. Das ist auch immer wichtig, wenn der Geist dich erkannt hat. Dann ist es auch eben jenseits allen Zweifels. Solange noch Zweifel da ist, ist eben die Erkenntnis noch nicht durchdringend und durchschlagend genug. Solange wir auch Zweifel haben, ne? Und unsicher sind, was eben unsere Bezug zu den Kandas angeht, zu unserer Person und der ganzen persönlichen Erfahrung, sind wir noch nicht ganz durch. Aber das erwachte Herz, das befreite Herz, weiß, dass es befreit ist. Es ist also wieder dieses erkennende, wissende Element im Herzen, was uns auch die letzte Stufe der Befreiung bestätigt. Und dann gibt es, man ist dann auch natürlich über in den Zweifel hinausgegangen. Und ist dann ziemlich, könnte man sagen, erheblichen Teil verschwindet der natürlich schon bei der ersten Stufe des Erwachens. Jemand, der in den Strom eingetreten ist, ist ja auch frei vom skeptischen Zweifel, so sagt man. Und ist frei von eben falschen Auffassungen von Person und Persönlichkeit. Und ist frei von dem blinden Hängen und Haften an rituellen Vorgängen, ne? Ritualen und auch an einer unrealistischen Vorstellung von dem, was die Ethik für uns tun kann. Das gilt auch, fällt auch eigentlich mit in diesen Rahmen hinein. Ne? Dass man zum Beispiel denkt, wenn ich immer schön brav bin und alle Regeln schön befolge, dann wird das allein mich weiterbringen. Ne? Ich werde immer reiner und reiner und reiner und irgendwann bin ich so reingeputzt, das Herz ist so reingeputzt, dass das Erwachen dann die natürliche Konsequenz ist. Aber das ist auch ein Irrtum, ne? Denn die Ethik, wie wir gleich am ersten Abend schon gesagt haben, steht immer im Zusammenhang mit der Geistesschulung, also mit der Läuterung, mit der Betrachtung. Und dann hat sie auch ihren rechten Platz und ist dann keine unrealistische Erwartung, ne? Das einfach nur das Einhalten von irgendwelchen Ethikgrundsätzen ans Ende allen Dukkas bringt. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Irgendwo hat der Buddha alles gesagt, oder? Hat irgendjemand eine Frage dazu vielleicht? Das wäre doch mal das Interessante heute Abend, dass einer der vorletzte Abend ist. Bewegt jemanden hier dieses Thema und selbst oder nicht selbst? Oder habt ihr mit ganz anderen Themen zu tun? Ist ja schon mehrmals durchgeklungen auch, ne? So der Hinweis auf die Aktivität, die in unserem Herzen stattfindet, dass es eben Aktivität ist, dieses Meinmachens, dieses Vereinnahmen, ne? Dieses Besitzanspruch stellen auf das, was in uns vorgeht. Ich denke, das erleben wir alle. Ob wir es jetzt deutlich sehen oder nicht, das ist natürlich eine andere Frage. Ob wir es spüren oder vielleicht auch den Stachel spüren, der damit in Verbundenheit ist. Ich denke, den verspüren wir natürlich meistens dann, wenn der Prozess abgeschlossen ist, wenn wir also voll drin sind in der Identifikation, dann können wir den Stachel spüren von Dukkha. Ne? Und manchmal kann es erstaunlich lange dauern, bis selbst der wirksam wird. Ne? Das ist oft wie so, vielleicht vergleichbar, wenn man auf einer Wanderung ist und hat so ein komisches Gefühl im Schuh, ne, oder am Fuß. Da ist irgendwas drin und geht trotzdem weiter und macht nichts. Ne? Und ignoriert das so halb, aber dann merkt man, es ist immer noch da. Bis man dann irgendwann, ne, wirklich satt hat und dann sich hinsetzt. Sagt so, jetzt zieh ich mal den Schuh aus und guck mal, was da drin ist. Ne? Und so oft ist es auch so ähnlich in unserem täglichen Erleben, ne, dass wir manchmal erst eigentlich so motiviert sind zu gucken, wenn der Leidensdruck eine gewisse Intensität hat. Und dann sind wir bewegt, nachzuschauen, näher zu gucken, wie kann ich, ne, diesen Druck, diesen Schmerz, diesen Stress vermeiden oder wie kann ich das Thema lösen. Aber man braucht nicht unbedingt so lange zu warten. Es scheint für viele Menschen so zu sein, dass der Druck von Dukkha sehr motivierend ist. Also jetzt Dukkha mehr vielleicht im stärkeren Sinne, im intensiveren Sinne. Meditierende können natürlich auch schon das feststellen auf einer feineren Ebene. Ne? So diese ständige oszillierende Geist, diese geistige Unruhe, die Unzufriedenheit auch. Selbst sogar die Unzufriedenheit hier mit dem eigenen Vorankommen, ne, kann eine große Schmerzquelle sein. Indem man, ne, indem die Dinge nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Der Geist nicht so spurt, wie man sich das gerne gedacht hätte. Also, ne, in Anlehnung an diese Lehrrede, ne, dass wir nicht bestimmen können, was als nächstes auf dem Schirm ist, sozusagen. Ne. Niemand weiß das. Aber unser Bezug dazu, den Bezug, den wir herstellen, zu dem, was als nächstes erscheint, der ist ganz entscheidend. Der ist sehr, sehr wichtig, um dieses Thema eben Loslösung oder Loslassen von leidhaften Strukturen wirklich mehr und mehr zu verinnerlichen und zu verstehen. Unser Ich, unser Selbst oder die Vorstellung davon ist ja etwas, was sehr früh geprägt wird. Interessanterweise eben auch geprägt wird, vor allem ganz am Anfang, hauptsächlich durch eine Beziehung stehen, zur primären Bezugsperson, so sagt man immer so schön, das ist meistens die Mutter, ne, dass wir das brauchen, als kleine noch, so scheint es jedenfalls, unbeschriebene Blätter, wir brauchen so die Widerspiegelung einer Person. In den meisten Fällen ist die Mutter, es müsste nicht die Mutter sein, es muss aber irgendjemand sein. Irgendjemand muss diesem kleinen Wesen etwas entgegenhalten, widerspiegeln, sodass sich das kleine etwas darin orientieren kann. Und das scheint sehr wichtig zu sein. Ne? Ich habe irgendwann mal von so gruseligen Experimenten gehört, wo man das nicht gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es ein Experiment war oder irgendwie unglückliche Umstände, wo man Kindern eben nur, kleinen Kindern nur die physische Zuwendung gegeben hat. Ne? Dass sie Essen hatten, verseucht waren, warm eingepackt waren und so weiter, gesäubert wurden, aber sonst keine direkte Zuwendung. Ne? Es gab keine zwischenmenschliche Beziehung. Und angeblich haben diese Wesen nicht überlebt, ne? War nicht lebensfähig. Das ist interessant, ne? Zu hören. Gruselige Sache, sich das vorzustellen. Aber es deutet darauf hin, wie sehr wir also geprägt sind durch, ne, durch das in Beziehung stehen zu anderen Menschen. Wir nehmen das auf, vor allen Dingen als Kinder nehmen ja Sachen auf wie Schwämme regelrecht. Und viele Eltern stellen dann später, nach 3-4 Jahren, mit Erschrecken fest, dass, was dann so aus dem Mund rauskommt. Ihre eigenen Maßstäbe sind, ihre eigenen Werte werden ihnen plötzlich wieder gespiegelt, dann geht es in die andere Richtung. Und Das ist ein sehr gutes Reflexionsthema für die Erwachsenen. Ne? Mensch, was habe ich da gesagt? Da muss ich aber vorsichtiger sein. Ne? Das kommt dann direkt zurück an die Sendeadresse. Sendeadresse. Aber auch dieses Faktum weist darauf hin, dass eben in das, was wir für Ich oder Selbst halten, eben etwas Gestaltetes ist, etwas Gewordenes, Geschaffenes durch eben Umstände. Das waren so die primären Umstände. Später wird die ganze Sache eben komplexer, sind kommen mehrere Umstände, Personen und so weiter hinzu. Und aus diesem ganzen riesigen interaktiven Feld entwickelt sich dann unsere Persönlichkeit. Und irgendwie auf kuriose Weise kommt es dann dazu, dass wir irgendwann so das Gefühl haben, so ein festes, eigenständiges, autonomes, unabhängiges Ich zu sein oder Ich zu haben. Selbst so, wie man hört, so die Wissenschaft, so die moderne Kognitionswissenschaft hat herausgefunden, dass es so eine autonome Steuerungszentrale in unserem Gehirn oder sonst wo, die forschen wahrscheinlich hauptsächlich im Gehirn, dass es die nicht gibt, dass man die nicht finden kann. Dass man eben nur sich gewahr sein kann von Prozessgeschehen, prozesshaften Abläufen, die natürlich uns klar das Gefühl geben können, ne? Das bin ich, das Ganze, ne? Kompakt zusammengenommen. Und auf einer Art, auf der Funktionsebene einer Persönlichkeit, eines Selbst, ist es natürlich auch notwendig, ne? Auf der Alltagsebene, ist das nicht in Frage zu stellen, eben in Frage zu stellen oder die Fragen tauchen dann auf, wenn dieses Dingen, wenn es überhaupt ein Ding ist, nicht so gut funktioniert. Eben wenn es wehtut, wenn es schmerzt, ne? Wenn wir in persönliche, personelle Schwierigkeiten reinkommen. Und dann stellt man sich eben die Frage, wie kommt das? Ne? Was ist dafür verantwortlich? Und wie sehr halte ich vielleicht an bestimmten festen Bildern und Vorstellungen fest von mir selbst, ne? Wer ich bin, was ich bin, was mich ausmacht. Und das ist eigentlich alles, was es ist. Ne? Es sind Vorstellungen, es sind Bilder, die sich in unserem Geist eingenistet haben, eingeprägt haben. Und manches davon ist ganz förderlich und hilft uns. Und anderes ist eben überhaupt nicht förderlich. Ne? Auch die Selbstbilder, die wir entwickeln können, im Laufe eines Lebens, also als die sogenannte Selbstsicht, wie wir uns sehen, als Ganzes, entweder als Ganzes oder als etwas mit verschiedenen Teilen. So, das eine ablehnen, das andere annehmen und so weiter. Aber immer doch in so einer Haltung sind, wo wir doch nicht ganz zu Hause sind. Ne? Wo wir doch irgendwie wünschen, es könnte anders sein, es könnte besser sein. Das mache ich mal. Dieses Meditationsretreat, vielleicht kriege ich die Sache dann in den Griff. Und dieses Meditationsretreat könnte eben offensichtlich helfen, uns das bewusst zu machen, was wir da tun. Ne? Dieses ständige Mir, Mich und Mein machen, ist Ich schaffen. Wie förderlich, wie hilfreich das ist im Hier und Jetzt, in der Situation hier. Wir brauchen gar nicht in die Zukunft schweifen oder in die Vergangenheit, sondern wir können es hier direkt betrachten, ne? Dieser direkte Blick ist, den ich immer wieder empfohlen habe. Denn da kann Lernen passieren, Einsicht passieren und wir können auch bemerken, was wirklich vertrauenswürdig ist, welchen Dingen unseres persönlichen Erlebens wir vertrauen können, wo wir Energie investieren können, was wir fördern können. Ne? So die im achtfachen Pfad der sechste Pfadlied, wo es darum geht, das rechte Bemühen. Ne? So das, was wir als förderlich heilsam erachten, entwickeln, entfalten. Und wenn es noch nicht entstanden ist irgendwie und wir hören davon, wir können es zum Entfalten, zum Entwickeln werden. In Form von Gedanken, in Form von Taten natürlich auch. Das ist im Leben ausdrücken, proaktiv. Ne? So dass es sich auf diese Art und Weise dann noch mehr in uns verfestigen kann, anstatt dass es nur im diffusen Raum der Gedanken verbleibt. Das ist dann, wenn es keine Umsetzung erfährt im täglichen Leben, hält das auch nicht so lange vor. und auf der anderen Seite des Spektrums beim rechten Bemühen sind die Sachen, die wir als abträglich erkannt haben, als unheilsam, die zum Abklingen, zum Bringen zu können, eben auf geschickte Art. Wir wissen alle, wir können das nicht mit Willenskontrolle oder wie es hier gesagt wird, ich kann nicht entscheiden, das darf nicht sein oder das muss weg, sondern wir müssen eine geschickte Vorgehensweise finden, wo eben dieser Akt des Loslassens quasi die natürliche Konsequenz ist unseres Verstehens. Denn viele Menschen wünschen sich das gerne, dass sie vielleicht mehr loslassen können. Das ist ja so ein sehr viel, fast schon abgenutztes Motto in buddhistischen, spirituellen Kreisen. Aber sich wirklich Gedanken darüber zu machen, wie geschieht das? Ne? Was ist die beste, könnte was sagen, so der kausale Zusammenhang, ne, in dem das geschehen kann, in das Loslassen, einfach die natürliche Konsequenz ist. Natürlich in Alltagssituationen, ne, wenn wir irgendwie, weiß nicht, versehentlich in eine Dornhecke reingreifen oder auf eine heiße Herdplatte, dann wissen sie sofort, was zu tun ist. Ja, dann hat einfach, das ist dann ein Impuls, der instinktiv kommt, einfach weil es so eindrücklich ist auf der körperlichen Ebene, aber eben auf der geistigen Ebene, auf der emotionalen Ebene ist es nicht so leicht zu sehen. Und deswegen diese Versuche, uns das bewusst zu machen, wo wir uns emotional, vor allen Dingen emotional Schwierigkeiten machen und wo wir uns auch weigern, überhaupt uns in die Nähe des Loslassens zu begeben. Sie oft eine Weigerungshaltung haben und dass wir sehr, sehr manchmal beharrlich sein können, an Dingen festzuhalten, die eigentlich gar nicht gut für uns sind. Ne? Und es ist nicht immer unbedingt, wie ich sehr gerne auch sage, nicht alles, was sich gut anfühlt, ist gut. Ne? Und nicht alles, was sich schlecht anfühlt, ist schlecht. Ne? Damit meine ich, nur weil sich etwas gut anfühlt, ist es deswegen nicht gut, weil wir sehr starke emotionale Investitionen haben. Ne? Denken, es muss gut sein, weil es sich gut anfühlt, bar jeglicher Ethik. Ne? Oder es ist einfach, weil es gut ist, muss es möglichst lange dauern, möglichst ewig. Ne? Der Lustfaktor, wie Nietzsche das sagte, jede Lust will Ewigkeit, ne? Will tiefe, tiefe Ewigkeit. Und wenn wir so dem Lustprinzip unterworfen sind, hedonistische Lebensauffassung haben, und dann kommen wir in solche Bereiche, ne, dass wir Lustmaximierung haben wollen, ne, angenehm, nur Angenehmes uns vorstellen und alles tun, was in unserer Macht steht, um möglichst eben diese Dinge zu maximieren. Was passiert da am Ende des Tages oder nach ein paar Jahren oder am Ende des Lebens, ne, wenn wir so gelebt haben? Habt ihr schon mal Leute getroffen, die versucht haben, so ihr ganzes Leben zu leben, wenn die nur ein bisschen älter geworden sind, wie die dann sind? Ne, das sind keine besonders beeindruckenden Persönlichkeiten. Oft sehr egozentrisch, ne, sehr egoisch bezogen, weil es ihnen nur ging um die eigenen, meistens die eigenen Bedürfnisse oder man sollte eher sagen Bedürftigkeit. Ein Bedürfnis ist für mich eher noch ein neutralerer Begriff, eine Bedürftigkeit, eben das eigene bedürftige Ego zu füttern ständig mit eben angenehmen Gefühlen. Und die ganze Welt soll dazu beitragen, dass ich mich gut fühle, möglichst ständig. Und Unangenehmes eben, oder was sich schlecht anfühlt, ist nicht unbedingt schlecht, ne? Einfach weil es uns einlädt, zu schauen, ist das wirklich so? Ist das wirklich so überzeugend, wie es auf den flüchtigen Blick den Anschein hat? Wenn ich zum Beispiel, einige von euch haben über Schmerz gesprochen, auch über physischen Schmerz. Wenn ich mir Schmerz anschaue, sage ich natürlich vielleicht impulsiv, das mag ich nicht, das ist schlecht, das muss weg. Ganz einfach. Das ist der unmittelbare Impuls, den kennt jeder. Aber sich dann dafür zu interessieren, ne, und man kann durchaus auch hier in so einem Retreat eine Menge lernen, allein durch physischen Schmerz oder die Beziehung, die wir haben dazu, wenn wir physischen Schmerz erfahren. Was ist mein Bezug dazu? Und von da natürlich Das ist normalerweise, ich zeige hier hin, ne? Da tut es bei mir manchmal weh. Und wo anderen hat es auch weh getan dort. wenn ich mir Interesse dafür entwickeln kann, ne, was das ist, und vorausgesetzt, ich habe keine irgendwie physische Beschränkung insofern, dass ich eben ein chronisches Problem habe, dann muss ich das natürlich respektieren. Aber wenn es einfach nur etwas ist, was aus diesem etwas ungewöhnlichen Zusammenhang entsteht, dass man eben so viel und so lange sitzt, dann kann man sich doch mal dafür so interessieren und sehen, was ist das eigentlich, Schmerz? Ne? Denn es ist einfach normalerweise so eine sehr kompakte Erfahrung, ne, auf den flüchtigen Blick. Das tut weh und dort tut es weh und das muss weg. Ne, so geht das eigentlich so in Kurzform. Aber wenn man dann einfach mal so ein bisschen den achtsamen, den vorsichtigen, behutsamen Blick drauf richtet und sagt, okay, das ist unangenehm, ich gebe zu, ich hätte es lieber gerne nicht, aber ich interessiere mich mal dafür. Und dann kann ich sehen, wie auch in einem physischen Schmerz, wie viel Bewegung und Dynamik da drin ist, wie wir sehen können, dass Schmerz eben auch was Pulsierendes haben kann, was Prickelndes haben kann, dass es Fluss haben kann von Energie, der innehält und sich wieder staut und sich wieder zusammenzieht und sich wieder öffnet. Und sehr oft eine Abhängigkeit ist von der Art und Weise, wie ich mich da einfühle, ne, wie ich das betrachte. Interessant. Und das ist natürlich wunderbar dann übertragbar auch auf den Geist. Genauso eigentlich dieselben Gesetzmäßigkeiten gelten für unseren Bezug zu unserem Geist auch. Ne? Die Beziehung, die ich herstelle zu meinem geistigen Erleben, ne? Wenn die irgendwie geprägt ist und das mag ich nicht, das ist unangenehm, das muss weg. Oder sag's etwas subtiler, sag's etwas sweeter. Aber das ist dann nur eine versteckte Strategie, um ne, zu vermeiden, dass man es eigentlich wirklich hasst, ablehnt und es weghaben will. Und eben dann dafür auch das Interesse zu entwickeln, genauso für die physische Variante, das ist sehr lohnenswert. Und dann kann eben aus dem, was oberflächlich betrachtet oder im ersten Eindruck eben unangenehm ist und wehtut und weg soll, kann uns eine Quelle sein für eben Weisheit und Erkenntnis. Ne? Nicht nur, das ist nicht das Einzige, aber ein wichtiges Element, für das es sich wirklich lohnt, zu interessieren, zu öffnen. Und eben jetzt hier, wir sind noch eben 48 Stunden hier oder so, dieses Retreat zu benutzen, anstatt ne, von Zielvorstellungen geplagt zu werden, irgendwo hinzugelangen, jetzt vielleicht auch noch kurz vor Ende des Retreats alles rauszuholen oder so, was drin ist. Sich einfach ein bisschen vorsichtiger einzustimmen auf die eigene innere Dynamik. Vielleicht auch eben in dem Sinne vielleicht weniger zu meditieren. Ne, meditieren hat ja auch manchmal so ein bisschen die Funktion, es gibt wiederum im Englischen dieses schöne Ausdruck des Spiritual Bypassing. Mir fällt eigentlich kein gutes Wort ein, man könnte es beschreiben mit so ein meditatives oder spirituelles Umgehen, Vermeiden. Ne? Und man kann also zum Beispiel sogar auch Meditationsmethoden benutzen, um eben etwas zu umgehen, zu vermeiden. Und was vermeiden wir? Den direkten Blick auf das, was wehtut. Oder das, was eigentlich für uns angesagt ist. Und da brauchen wir eigentlich gar nicht groß das innere Universum zu scannen, um etwas zu finden. Es ist einfach, wir geben uns einfach mit dem, oder wir beschäftigen uns einfach mit dem, was offensichtlich da ist. Und wenn nichts da ist, wunderbar. Dann können wir einfach in der Stille, in der Ruhe des Geistes verweilen und uns daran erfreuen, dass der Geist eben in diesem Modus ist jetzt. Sich gewahr sein, dass es eben auch ein Zustand ist. Aber ist durchaus auch absolut in Ordnung, dann so einen Zustand zu genießen. Genießen, wie kann man genießen, ohne anzuhaften? Ohne sich wieder. Das wird man sehr schnell bemerken, sobald dann wieder eine Bewegung, eine Bewegtheit reinkommt, dass man es verlängern will, intensivieren will und so weiter, dann kommt wieder diese Struktur rein. Aber solange wir einfach im Stillen verweilen können, im stillen Herzen verweilen können, kein Problem, kann man es ruhig genießen. Offizielle Erlaubnis, auch das zu tun. Wenn ihr das überhaupt braucht, das glaube ich nicht. Also in diesem Sinne, vielleicht so die letzten zwei Tage zu nutzen, euch so ein bisschen zu betrachten, inwieweit ihr, wie auf welche Art und Weise ihr eure Werkzeuge benutzt, wie ihr auch eure Aufmerksamkeit benutzt. Ne? Aufmerksamkeit ist ja auch ein Werkzeug, das man richtet auf die verschiedenen Aspekte und Bereiche unserer Erfahrung. Welche Qualität hat eure Aufmerksamkeit? Wie sie beschaffen? Aufmerksamkeit hat eine Qualität. Ne? Sie kann sehr laserhaft sein, sehr dringlich sein, dringend sein. Sie kann eng sein, sie kann weit sein, sie kann weich sein, sie kann sehr hart sein. Sehr viele verschiedene Qualitäten von Aufmerksamkeit. Wie man das Meditationsobjekt aufgreift zum Beispiel, darauf, im Hinblick darauf, oder einfach wie man sich betrachtet, wie man sich anschaut, wie man sich einfühlt in die eigene innere Welt. Es wird alles mit diesen verschiedenen Formen der Qualitäten von Aufmerksamkeit zu tun. Und das ein bisschen mehr vielleicht in den Vordergrund zu rücken, dass wir dann eben meditieren und dass dann wirklich meditieren besser ist, einfach nur da sitzen, als da sitzen und gar nichts zu tun. Und nicht andersherum. Also ich stimme mit diesem Spruch überein. Das ist im Grunde genommen, dass die Sache ist, die man machen sollte. Und dann könnt ihr selbst sehen, ne? Was kommt dabei raus am Ende. Ist die Meditation etwas, von der ihr wirklich sagen könnt, dass es besser ist, als einfach nur da sitzen und gar nichts tun. Okay?
Darf ich noch eine Frage stellen?
Gut, machen wir.
Und zwar in den Lehrreden des Buddha wird ja sehr oft auch beschrieben, dass er verschiedene Leben hatte, die ihn sozusagen dann immer mehr befähigt haben, so auch ethisch voranzuschreiten und dann wiedergeboren zu werden als etwas noch Vollkommeneres, als er vorher war. So, bis hin zu dem Moment, dass er dann wirklich die Erleuchtung eben auch erfahren durfte. Wie ist es denn mit uns? Das ist so meine Frage an dem Ich, das wovon du jetzt gesprochen hast, dieses Ich, das verstehe ich, also dieses konditionierte Ich, dieses Ich, das sozusagen ja von kleinem Wesen an als uns zugehörig erfahren haben, indem wir uns gespiegelt haben, und da nehmen wir jetzt an, das sind wir. Aber darüber hinaus frage ich mich immer, was ist denn das, was mich wirklich ausmacht, also das heißt, was auch Buddha ausgemacht hat, als der er war. Meine Frage ist dabei, gibt es etwas, was von Leben zu Leben, von Inkarnation zu Inkarnation sozusagen mitgeht als Frucht dessen, was man in dem vorigen Leben so sich erarbeitet hat? Und kann man da sagen, das ist so wie ein, ja, nicht dieses, dieses Ich, Ego-Ich, sondern vielleicht ein anderes? Weil jeder ist ja individuell. Jeder ist ja individuell. Mhm. Das ist die Frage.
Ja, gute Sache, gute Frage. Ja. Aber ein wichtiges Wort hast du gesagt, die Frucht. Die Frucht, die ist wichtig. Die Frucht unseres, das ist eigentlich die Frucht unseres Kamma, ne? Also unseres Wirkens. Kamma ist ja Wirken, vor allen Dingen absichtliches Wirken, mit Intentionen unterlegt. Und dieses Kamma hat Früchte, hat Konsequenzen. Und dieses scheint es anhand der buddhistischen Lehre, ne? Das wird geerntet, nicht nur in diesem Leben, sondern eben auch in anderen Existenzen kann das geerntet werden. Aber der Buddha war sehr vorsichtig eben, deswegen spricht man eben im Buddha-Dharma nicht von Reinkarnation, das ist eben eine andere Schule, die dieses Wort benutzt, eben in der Hindu-Tradition, wo man eben von einer Seele spricht, die so weit sich neu inkarniert, sich male, bis sie eben mit der Weltseele, mit Atma, ne, mit Paramatma eins wird. Aber der Buddha hat ja Anatta, Atta ist ja auch von Atma, ne? Mit Atma ist mit Atma verwandt. Hat gesagt, ist Anatta, alle Erfahrungen, die wir machen, sind Anatta, nicht selbst. Also hat sich gegen diese Vorstellung einer Seele, ne, in diesem autonomen, eigenständigen Sinne gewählt, die also sich dann von diesem zum nächsten Leben bewegt und sich immer mehr reinigt durch Läuterungsübungen, bis sie dann mit dem der Weltseele vereint ist sozusagen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Der Buddha hat sich eben davor sehr zurückgehalten, aus verständlichen Gründen, wenn man sich seine Lehre anschaut, irgendwelche metaphysischen Aussagen zu machen auf etwas, was eben, ne, durch diese verschiedenen Leben sich bewegt. Aber was man bemerken kann, und darauf weist er immer wieder hin, dass wir also Früchte ernten, unseres Karma. Er hatte natürlich aufgrund seiner besonderen Disposition, könnte man sagen, die Fähigkeit entwickelt, eben in vergangene Leben selbst zu schauen. Er hat dieses dreifache Wissen verwirklicht, zwei eben vor seinem Erwachen. Er konnte erstmal in vergangene Leben schauen. Und er konnte auch schauen, so ein Wissen, wie die Wesen entstehen und vergehen, unter welchen Bedingungen sie entstehen und vergehen. Das zweite Wissen. Und das dritte war eben dann das vollständige Erwachen. Und nicht jeder Erwachte hat diese drei Wissen. Das entscheidende Wissen ist das letzte, eben das Herz zu erwecken. Und eben diese Aussage über ich oder nicht ich, das ist eine schöne Geschichte, die ich auch schon sehr oft erzählt habe, die das ein bisschen deutlich macht, wie der Buddha da funktioniert. Dass so ein Asket zum Buddha gekommen und hat ihn also gefragt, konkret. Ne? Du lehrst also, dass es ein Ich gibt. Und der Buddha hat ihm dann nicht geantwortet, ist schweigen geblieben. Und dann hat er das einfach anders herumgestellt. Und lehrst du also, dass es kein Ich gibt? Und dann hat der Buddha wieder nichts gesagt und ist schweigen geblieben. Und dann hat der dann natürlich den Kopf geschüttelt und ist weggegangen und dachte, der Buddha hat keine Ahnung, versteht das nicht. Und dann hat ihn sein Freund und Helfer, Freund und Helfer, sein Aufwärter, könnte man sagen, er will die Ananda, der hat ihm dabei zugehört, dieser Unterhaltung, der einseitigen Unterhaltung zugehört und gesagt, warum hast du ihr nicht geantwortet auf die Frage, gibt es ein Ich oder ne, gibt es kein Ich? Und der Buddha hat dann gesagt, ja, es ist so, wenn ich ihm also bestätigt hätte, dass es ein Ich gäbe, dann würde ich all diejenigen Asketen, Philosophen und so weiter unterstützen, die so einem Seelenglauben anhängen. Ne? Und wenn ich ihm bestätigt hätte, dass es kein Ich gäbe, dann würde ich all diejenigen Philosophen unterstützen, die so eine Art Nihilismus lehren, ne? Dass es nichts gibt. Und wie wäre es dann gewesen, wenn ich ihm also bestätigt hätte, dass es ein Ich gäbe, hätte er dann die Lehre von Anatta, von Nicht-Ich, verstehen können? Und wäre der arme Mann nicht völlig konfus gewesen, wenn ich gesagt hätte, es gibt kein Ich, der ist doch hier hingekommen, in der festen Annahme, er hätte eins, und kommt dann hier rein, ich sage, du hast keins, der wäre doch völlig verwirrt gewesen. Also in der Situation hat der Buddha sich wiederum darauf bezogen, was braucht es, um jemanden zu belehren? Oder in diesem Sinne, es ist besser, gar nichts zu sagen, weil er hat sich irgendwie, Buddhas haben, denke ich mal, auch die Fähigkeit, schon einzuschätzen, wie empfänglich die Antennen sind des Zuhörers und sich gedacht, jetzt zu diesem Mann kann ich nicht viel sagen. Vielleicht wollte der auch einfach nur eine philosophische Erklärung, der wollte gar nicht wirklich wissen, der wollte gar nicht wirklich ergründen, wie es um die Lehre um Anatta steht. Und deswegen hat er eben also diese Antwort oder diese jegliche Antwort vermieden. Aber wir haben glücklicherweise dann eben aufgrund dieses kleinen Dialogs miteinander diese Informationen bekommen, dass der Buddha sich nicht auf eine metaphysische Aussage in dem Sinne festlegt. Ne? Und ich denke, das ist sehr geschickt. Es geht nicht darum, dass wir etwas glauben, dass wir glauben, es gibt ein Ich oder es gibt kein Ich. Es ist keine Glaubensangelegenheit, sondern es ist eine Angelegenheit des Ergründens. Ne? Durch welche Bedingungen, durch welche Ursachen entsteht die Ich-Verstellung, entsteht die Ich-Idee. Ne? Vor allem die Idee eines eben unabhängigen Autonomen. Das ist ja der entscheidende Gedanke. Ne? Dass wir alle im relativen Sinne, im funktionellen Sinne ein Ich haben oder ein funktionierendes Ego haben. In der Psychologie spricht man davon, dass es eine gute Idee ist, eine gut funktionierende Ego-Struktur zu haben. Ne? Dass man gesunde Boundaries hat, Grenzen hat und so weiter und weiß, wo man sich befindet in der Welt, seine Position gut einschätzen kann, sich konstruktiv in Beziehung bringen kann mit anderen Egos, dass es nicht zu sehr knarscht und Knatsch gibt. Ne? Das ist alles gut. Aber wenn wir dann die Ebene wechseln, jetzt nicht so, sagen wir mal, die herkömmliche Ebene, sondern die Ebene schauen, wo eben das Ich-Machen und Mir-Machen und Mein-Machen uns Leid schafft, dann untersuchen wir die Strukturen. Und dann haben wir auch eben, das hast du auch angesprochen, diese zwei Ebenen. Auf der einen Ebene tun wir etwas. Ne? Wir versuchen, förderliche Qualitäten zu entwickeln. Ne? Tugenden, Paramitas zu entwickeln. Die ja auch, das ist auch Bhavana, das ist auch Geistesschulung. Es ist nicht nur das hier sitzen und Bauchnabelschau betreiben, im schlimmsten Sinne, sondern es ist auch das Entwickeln von heilsamen Tugenden im Leben. Ja, da ist so praktisch die Übertragung in den Alltag, wo wir eben Großzügigkeit pflegen, ethische Grundsätze haben, wo wir geduldig sind, wo wir wahrhaftig sind, wo wir gewisse Verzichtsmaßnahmen vielleicht treffen, wo wir Metta praktizieren, Weisheit entwickeln und so weiter, die ganzen Paramis kommen da hinein. Ne? Und die sind eben durchaus auch zu sehen in Kopplung mit dem reinen Betrachten, dem stillen Betrachten, was wir hier fortwährend tun. Ne? Aber das greift alles ineinander, ne? All diese verschiedenen Aspekte greifen ineinander und die verschiedene Schulung in Bhavana sind dann eben die Wirkungen, die dann eben auch entsprechende Früchte mit sich bringen. Deswegen ist, denke ich, durchaus auch, für wen das Konzept der Wiedergeburt nicht völlig abwegig ist, eine gute Idee, auch eine Langzeitperspektive zu haben, ne? Die über dieses Leben hinausgeht. Keine schlechte Idee. Man schaut sich nur auf diese... Ne? Denn das ist ja wieder eine begrenzte Auffassung, wenn man davon ausgeht, dass es dies ist, dass es nur diese eine Existenz gibt und nichts weiter. Und es gibt ja Traditionen, Religionen, die von dieser einen Existenz nur sprechen. Und dann geht es entweder nach oben oder nach unten. Und das ist eben hier in der buddhistischen Tradition nicht der Fall. Sondern es ist, solange wir verblendet und unwissend sind, sind wir in einem zyklischen Rahmen gefangen, in dem es keinen Anfang und kein Ende gibt. Zyklus von Wiedergeburten, endlosen Wiedergeburten, wo wir Meere an Tränen vergossen haben, so spricht man auch so gerne. Ne, so viel wie die Ozeane enthalten, so viel Tränen haben wir schon vergossen, all dem Leid, was wir erlebt haben. Ob man das jetzt wörtlich nehmen will oder nicht, weil es ist eine Menge, wenn man es wörtlich nimmt. Ne? Erschreckend viel. Aber es ist einfach ein Hinweis darauf, ne, dass wir schon vielleicht auch einiges hinter uns haben. Wir sind keine unbeschriebenen Blätter, wie jede Mutter, glaube auch jeder Vater, bezeugen kann, wenn Kinder auf die Welt kommen. Ne? Da ist, die bringen was mit. Und die sind auch alle anders. Keins ist gleich wie das andere. Und einen anderen geschickten Hinweis, den der Buddha auch noch gegeben hat, so für die Skeptiker, die Wiedergeburtsskeptiker, sehr gut geeignet, gesagt, dass wenn wir also in diesem Leben gute Dinge tun, förderliches tun, Bhavana praktizieren, also den Geist entwickeln, Tugenden entfalten und so weiter, dann können wir ausgehen, dass es nicht nur uns in diesem Leben gut geht, sondern dass es auch sollte es spätere Leben geben, dass wir auch in späteren Leben förderliche Wiedergeburten haben werden. Sollte es also sein, dass es keine Wiedergeburt gibt, keine späteren Leben, dann können wir in der Gewissheit ruhen, dass es also in diesem Leben schon eben ertragreiche Früchte bringt und zufriedenstellende Früchte bringt, dass wir in diesem Leben schon sehr viel Nutzen ziehen werden aus unserer Praxis. Ich denke, das ist eine sehr schöne Stelle, die irgendwo in einer der Lehrreden auftaucht, wo auch einen sehr schönen Hinweis enthält, dass es nicht um irgendwelche Glaubensprämissen geht. Ne? Du musst das glauben, sondern sieh es so an, du kannst es so ansehen mit Wiedergeburt, ne? Hat dann natürlich doppelten und dreifachen Nutzen. Oder du siehst es so an, ohne Wiedergeburt, dann hast du aber jedenfalls schon mal den unmittelbaren Nutzen in diesem Leben. Der ist ja ganz bestimmt dann bemerkbar und spürbar. Wir können es ja sogar von Moment zu Moment sehen. Ne? Wenn wir irgendwelchen Impulsen folgen, wenn wir plötzlich einen Großzügigkeitsimpuls haben, irgendwie geben vielleicht etwas, was wir ein paar Momente vorher noch dachten, das kann ich eigentlich noch gut gebrauchen. Und wir geben es trotzdem weg, wie wunderbar sich das anfühlt, wenn man den Akt dann gemacht hat. Ne? So über Dana-Parameter kann man sehr viele tolle Sachen lernen. Großzügig zu sein, also nicht unbedingt nur im materiellen Sinne, dass wir etwas geben, sondern auch natürlich im immateriellen, unsere Aufmerksamkeit geben, Zuwendung geben und so weiter. In der zwischenmenschlichen Welt zig Möglichkeiten, mehr wahrzunehmen, was um uns herum vor sich geht, mehr Anteil zu nehmen an dem Dukkha, dem Leid von anderen und vielleicht eben in der Lage zu sein, auf der Basis von Großzügigkeit Hilfe anzubieten. Das unterminiert die Selbstbezogenheit, Ego-Struktur auf eine Art. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Neben eben der reinen Betrachtung, die wir hier machen, eben auch so auf der Ebene des alltäglichen Lebens. Eine altruistische Lebenshaltung zu entfalten, ohne dass es eben nur einfach ein schlichtes Ideal ist, ein schöner Gedanke, sondern es wirklich auch zu leben, ist wunderbar. Das ist eine Bereicherung für die Mitwelt. Und ich denke, die kann das gebrauchen. Unsere Welt kann das sehr gebrauchen, dass Menschen weniger egozentrisch sich bewegen im großen Gesamtkontext.